SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Weder Nische noch Kanon, neue Perspektiven für Lyrik von Frauen. Am Mikrofon ist Carsten Otte. Die US-amerikanische Lyrikerin Louise Glick erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Die Dichterin Elke Erb mit dem Georg-Büchner-Preis die wichtigste Auszeichnung der deutschsprachigen Literatur. Pünktlich zur Frankfurter Buchmesse, die in diesem Jahr weitgehend digital stattfindet, erscheint im Reklam-Verlag eine 880 Seiten starke Anthologie mit dem Titel Frauenlyrik, die mehr als 500 Gedichte vor allem von Autorinnen enthält und die Werke von Männern eher beiläufig einstreut. Wenn man sich Gedichtsammlungen aus der Vergangenheit anschaut, waren die Verhältnisse bekanntlich genau umgekehrt. Das alles kann kein Zufall sein, denn es gibt nicht nur hierzulande neue Perspektiven für Lyrik von Frauen. Und über die möchte ich diskutieren mit Dr. Anna Beers, die als Literaturwissenschaftlerin an der Universität Göttingen arbeitet und die jene fulminante Gedichtanthologie herausgegeben hat. Mit Michael Braun, der sich als Literaturkritiker schwerpunktmäßig mit Lyrik beschäftigt und zahlreiche Bücher über Dichtkunst veröffentlicht hat. Und mit Professor Dr. Ulrike Dresner, die Romanautorin und Lyrikerin ist und die zwei Gedichtbände von Louise Glick ins Deutsche übertragen hat. Ulrike Dresner, die Vergabe des Literaturnobelpreises an Louise Glick ist eine große Überraschung oder eben doch nicht, wenn man ihre Werke kennt. Vielleicht beschreiben Sie zunächst einmal, was die poetische Qualität der Gedichte von Louise Glick ausmacht.
Das mache ich gerne. Sie ist eine ganz originäre Stimme und für mich vor allen Dingen aus drei Gründen. Und das passt sehr gut auch zu unserem Thema, nämlich wie schreiben Frauen Lyrik. Frauen durften ja immer schon Lyrik schreiben über Blumen, Blümchen und poesiealbenfähiges Reimen von sich geben. Das macht auch Louise Glück. Sie nimmt sich den Blumentopos und macht etwas vollkommen Neues daraus. Und zwar schon sehr früh in den 80er Jahren, als das Nature Writing eigentlich doch noch immer eher so eine Sache war, Subjekt versus Objekt. Sie aber denkt schon ganz anders über die Verbundenheit von kreatürlichen Wesen nach und lässt in ihren Gedichten die Blumen sprechen im Ich. Und es entstehen Bilder daraus und aus den Fragen, aus metaphysischen Fragen eigentlich auch, was es heißt, in der Erde zu stecken, aus ihr hervorzubrechen, als dieser Körper auf diesem Planeten zu sein. Und das führt uns tief in das Werk von Louise Glick, weil sie eine Dichterin ist, die die Gabe hat, sinnliches, anschauliches Bilder natürlich, die sie entwickelt in den Versen, zu verbinden mit existenziellen Fragen. Dazu webt sie auch Stücke aus der christlichen Religion und auch das ist ja ein altes Frauengebiet. Frauen dürfen geistliche Lieder schreiben, aber auch hier ist das ganz ausgehärtet sozusagen im Ton des 20. und 21. Jahrhunderts. Und sie macht etwas Drittes, was für uns hier sehr einschlägig ist, nämlich sie übernimmt einfach Dinge, die traditionellerweise nur Männer in der Lyrik gemacht haben, nämlich den berühmten Gang in die Unterwelt. Damit fängt ja sozusagen die Epik an. Homer schickt Odysseus in die Unterwelt und Vergil und Dante begeben sich in die Unterwelt und dann ist da noch Orpheus. Aber und es schreiben immer nur Männer darüber und es übersetzen übrigens immer auch nur Männer im Deutschen diese Texte. Und Louise Glück nimmt das sich einfach, wählt sehr klug aus. Sie schreibt einen Zyklus zu Persephone, der Mutter der Erde, die von dieser Mutter in Glicks Interpretation an Hades verschachert wird. Und das ist so eine kluge und intelligente und tiefgehende Interpretation des Mythos, wie ich sie selten gelesen habe.
Und dann auch übersetzt haben. Wir kommen wahrscheinlich auf Louise Glick immer noch mal zurück in unserer Sendung. Michael Braun, ich sagte es eingangs schon, auch die wichtigste Literaturauszeichnung im deutschsprachigen Raum geht an eine Lyrikerin, nämlich an Elke Erb. Werden diese Entscheidungen die öffentliche Wahrnehmung von Lyrik, die Autorinnen verfasst haben, nun verändern? Was meinen Sie?
Das überlasse ich der Futurologie. Das kann man jetzt nicht sagen. Es ist ein schönes Zusammentreffen. Büchnerpreis an eine deutsche Dichterin, Literaturnobelpreis an eine amerikanische Lyrikerin. Also hier dürfen wir uns mal für die ganze Gattung Lyrik freuen. Das auf jeden Fall. Was mir nach der Bekanntgabe des Literaturnobelpreises an Louise Glick gleich auffiel, war erstmal die Hilflosigkeit vieler Kolleginnen und Kollegen, mich eingeschlossen. Was ist das für eine Dichterin? Für die meisten war das erstmal ein Name, der nicht gleich präsent war, der unbekannt war. Und es hat aber einige nicht davon abgehalten, schlecht gelaunt zu reagieren. Ja? Und gleich wurde ein Etikett ausgepackt, so ist Glick, sei eine konservative Dichterin, von der wir nicht viel Neues, Experimentelles, Innovatives erwarten können. Das fand ich eine merkwürdige Reaktion, weil ja erstmal viel zu wenig Kenntnisse bei den meisten zumindest vorlagen über diese Autorin. Ich habe mich auch nur ein bisschen kundig machen können und was eben Ulrike Dresner sagte, das fiel mir schon auf beim Lesen, dieser Hinweis auf Dantes göttliche Komödie. Das ist ja evident, wenn man am Anfang des Bandes Wilde Iris liest. Als ich erwachte, befand ich mich in einem Wald. Das Dunkel wirkt natürlich, der Himmel hinter den Kiefern von zahllosen Lichtern übersät. Schon allein dieser Eingangszeilen ist ja ein Hinweis auf den Anfang der göttlichen Komödie. Und was als konservativ gerügt wurde bei Louise Glick, das sehe ich gar nicht. Nichts Konservatives. Das ist eine Weltpoesie, in der die fundamentalen Fragen der Existenz verhandelt werden. Wie gelangen wir ins Leben? Wie kommen wir in die Welt? Und wieso tauchen wir plötzlich auch ein in die Unterwelt? Ja, damit werden wir konfrontiert. Und das ist für mich, muss ich fast leider sagen, eine Neuentdeckung dieser Autorin, aber ich war gleich gebannt.
Vielleicht kann man ergänzen, das passt ja zu unserem Thema, dass es ein Mann war, der dieses Etikett aus der Schublade gezogen hat. Anna Bers mit ihrem Band Frauenlyrik treffen Sie, wenn man das etwas salopp formuliert, den Nerv der Zeit. Was meinen Sie, warum rücken Lyrikerinnen derzeit in den Mittelpunkt der literarischen Öffentlichkeit?
Ich hoffe, dass das mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zu tun hat und gleichzeitig hoffe ich, dass es auch mit Lyrik zu tun hat. Insgesamt gibt es natürlich Trends, die dazu verleiten, mehr über Gleichstellungsfragen insgesamt nachzudenken. Aber wir haben auch gesehen, dass in den letzten Jahren Lyrik insgesamt mehr in den Fokus gerückt ist und Lyrik insgesamt auch mehr aus ihrer Schattenexistenz etwas rausgerückt wird. Es werden eben jetzt große Preise an Lyrikerinnen und Lyriker vergeben und das ist ja auch eine eher neue Entwicklung. Insofern treffen da eben zwei Dinge zusammen und das finde ich auch ganz schön.
Wie haben sich denn die Perspektiven auf die Werke von Dichterinnen im Verlaufe der letzten Jahrzehnte geändert, Frau Bers?
Ich kann da jetzt außer den genannten Trends, die wir an den Preisen ablesen können, gar nicht unbedingt sagen, dass jetzt Autorinnen in der Lyrik besonders anders behandelt werden als Autorin. Das ist vielleicht auch schön so, dass die heute vor allem professionell betrachtet werden. Diese Frauen, die über Blumen schreiben und über Liebe, die erkenne ich in der Gegenwart nicht so sehr. Also Autoren, die gerade über Vögel geschrieben haben, werden beispielsweise ausgezeichnet, wo man sagen kann, das ist vielleicht nicht. Da könnte man sich fragen, ob das jetzt gerade Innovationsstatus hat. Aber ich kann nicht erkennen, dass Autorinnen, wenn sie Lyrik machen, als Frauen anders behandelt werden als Männer. In der Gegenwart.
Das möchte ich auf jeden Fall betonen. Darf ich dazu gerne?
Ja, gerne.
Ich möchte einfach etwas erzählen aus meinem ja schon länger andauernden Leben als Autorin in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und weil das, glaube ich, schon das nochmal beleuchten kann. Als ich hatte 95 mein Buchdebüt mit einem Lyrikband und ich war 33 Jahre alt und hatte lange blonde Haare. Das muss man dazu wissen, damit man besser versteht, was bei den Lesungen passiert ist. Bei den Lesungen saß also gemischtes Publikum und dann wurden gefragt, und ich merkte, dass so eine Achtung und zugleich eine halbe Enttäuschung im Raum hing. Und das Muster, auf das ich bezogen wurde, war Ingeborg Bachmann. Und das war die einzige Figur, die da war. Und die Frage war sozusagen, ist sie eine neue Ingeborg Bachmann? Das Alter stimmt. Sie sieht irgendwie leicht melancholisch aus, wenn sie so guckt, weil sie nämlich ihre Brille nicht aufhat. Sie hat lange blonde Haare. Sie ist noch jung genug, um zu sterben. Ich sage es jetzt mal ganz hart. Und um dieses Klischee zu erfüllen. Und dann merkte ich, wenn ich den Leuten erzählte, ich schreibe meine Gedichte mit Computer, dann war es aus. Also das war und ich habe es Ihnen auch so erzählt, wie es war, also nicht mit der Feder und ich hatte Liebesgedichte in diesem Band in den Gedächtnisschleifen, aber eben nicht nur. Das wurde aber damals auch von der Literaturkritik, die hymnisch war zu diesem Band, aber im Wesentlichen wurde ich reduziert auf diese Liebesgedichte. Während Roy Schrott, der gleichzeitig erschien mit seinem Debüt, da war alles drin, die Wissenschaft und so, die war bei mir auch drin, die wurde nicht erwähnt. Was ist passiert im Zuge der Nobelpreisgeschichte? Ich habe dazu ja viele Interviews gegeben und ich wurde tatsächlich in einem gefragt, ist Louise Glick eine Ingeborg Bachmann? Und das war wie eine Frage aus vergangener Zeit und das ist schön daran. Und ich verstehe aber, wenn man auch in ihr Buch schaut, von Bers sieht man das natürlich, Bachmann ist die kanonische Lyrikerin. Ja. Und ich empfinde es als sehr befreiend, dass wir zumindest innerhalb des deutschen Kontextes, das ist verschwunden. Darauf werden debütierende Lyrikerinnen heute nicht mehr bezogen. Und es hat in den letzten 20 Jahren einfach so starke, tolle, innovative Frauenstimmen in der deutschsprachigen Lyrik gegeben, dass da wirklich eine vom literarischen Geist her und vom literarischen Standing her auf jeden Fall eine Gleichgewichtigkeit entstanden ist. Und die war aber auch in den 90er Jahren, die war nicht da.
Herr Braun,
ja,
bitte.
Seit 1995 hat sich viel verändert, das kann man sagen. Ich war ja damals im Grunde auch dabei bei diesen ersten Auftritten von Ulrike Dresner.
Ja.
In der Tat ist die erste Wahrnehmung, und es ist fast tröstlich, dass das heute noch kommt, ja, das ist der Auftritt einer neuen Poetessa à la Ingeborg Bachmann. Und dann haben vielleicht, das ist sicherlich eine männliche Perspektive damals gewesen, die sieht aus wie Hanna Schikula und schreibt aber doch ganz anders. Das ist, glaube ich, schon noch ein bisschen, darf man noch zur Ehrenrettung sagen. Es gab nicht nur die Perspektive auf die Liebesgedichte, sondern tatsächlich, hier schreibt jemand in diesem Band, Gedächtnisschleifen ist eine Poesie des Körpers mit einem fast wissenschaftlich anatomischen Blick, kalten Blick auch auf den Körper. Das war schon eine Auffälligkeit, aber vielleicht überdeckt durch diese andere Wahrnehmung, ja. Aber es hat sich viel verändert, und das hat die Ulrike Dresner ja eben erwähnt. Wenn man jetzt heute Autorinnen und Autorinnen nennen möchte, die ein sehr hohes, ja, innovatives, sprachreflexives, sprachveränderndes, experimentierendes Potenzial und diese Geste haben, dann fallen einem zuerst Autorinnen ein, wie Monika Rink oder Uliana Wolf beispielsweise. Das ist die erste Reaktion, und das ist gleich der Unterschied zu 1995.
Eine Sache, die man vielleicht noch ergänzen muss, die aber auch nicht lyrikspezifisch ist, ist natürlich trotzdem der Unterschied auf dem Markt. Das könnte vielleicht Frau Dresner auch noch mal ergänzen. Ich weiß von Autorinnen und Autoren, dass es immer noch manifeste Unterschiede dazu gibt, wie sich das ökonomisch dann verhält, aber auch bei so interessanten Sachen wie Stipendien. Und da weiß ich von Lyrikerinnen schon, dass es diese wichtige Art, sein Leben zu gestalten, ist ganz schwierig für Personen, die Kinder haben, aller Geschlechter, aber auch eben besonders für Autorinnen, wenn die eben zum Beispiel zu Stadtschreiberin werden sollen oder so. Und die Frage, wenn man sich einfach die Listen anguckt weiterhin, wie viele Männer werden verlegt und wie viele Frauen. Da gibt es noch Unterschiede, aber ich glaube tatsächlich, dieser Typus einer Lyrikerin à la Bachmann, der ist viel diverser geworden. Und da gibt es ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen und aber auch ganz unterschiedliche Produktionsästhetiken.
Ich denke, was man sieht, ist natürlich auch, wie haltbar solche Kanonbildungen, wenn sie mal stattgefunden haben, sind. Mhm. Das zeigt ja eben auch ihr Band, Frau Beers, in den Anthologien und so. Da ist immer noch Bachmann mit Droste Hülshoff zusammen. Das sind sozusagen die Figuren, die man kennt draußen außerhalb des inneren Zirkels und auch des mittleren Zirkels des Lyrikdiskurses. Und eigentlich Autorinnen, die dann nach 1956 irgendwie geschrieben haben, kommen da ja prinzipiell nicht vor. Das heißt, das ist einfach 70 Jahre lang, das muss man sich mal klar machen, steht das fest, das ist arretiert. Also das wäre, denke ich, eine Frage, die uns hier schon auch beschäftigen könnte. Ich möchte aber auch noch auf etwas anderes eingehen. Die Frage nach der Innovation. Ich bin in der Jury des Maraner Literaturpreises, und der funktioniert so, da gibt es eine Vorjury, die die anonymen Einsendungen auswertet und dann uns vorlegt, also der Hauptjury, auch immer noch alles anonym, und dann wählt man aus, wer für dieses Wettlesen in Meran eingeladen wird. Und vor meiner Zeit, das muss so in den Nullerjahren gewesen sein, ist Folgendes passiert. Man hat diesen Prozess durchlaufen, und ganz am Ende, als die Vorjury und die Jury ausgewählt hatten, legte man die Namen offen dieser 12 Kandidaten. Und ich sage bewusst Kandidaten, denn zum Entsetzen aller waren es 12 Männer. Und das ging natürlich irgendwie nicht. Und ich habe darüber lange nachgedacht, was war das? Warum? Was ist da passiert? Und ich bemerke das auch an mir selbst manchmal. Es ist etwas anderes, Lyrik von Frauen zu lesen, wenn diese Frauen sich auf ein neues Territorium oder Terrain begeben im Schreiben. Ich fremdle da manchmal stärker, weil der kanonische Buch sozusagen, ich habe das ja auch so aufgenommen, ich bin damit sozialisiert worden, den spüre ich dann in mir selbst. Es gibt immer noch eine völlig nicht gewollte Lehnung sozusagen hinein in bestimmte Formen des im Endeffekt doch patriarchalisch überschatteten Diskurses, so dass die Innovation auf der Frauenseite schwierig ist. Und das spiegelt sich quasi in dem, was Sie, Frau Beers, eben angesprochen haben, nämlich in den Asymmetrien, die wir in unserer Gesellschaft allenthalben finden und daher selbstverständlich auch in dem Lyrikbereich, wo es um Vorschüsse geht, um Verdienstmöglichkeiten, um Stipendienmöglichkeiten, um die Mitgliedschaft von Lyrikerinnen in Akademien, ein immer noch dunkles Kapitel. Also das ist innerlich und äußerlich miteinander verknüpft.
Ich möchte jetzt noch auf ein Thema noch mal etwas stärker zu sprechen kommen, das schon so ein bisschen durch die Beiträge gewabert ist, und zwar die Problematik des Kanons. Frau Beers, Ihr Band, der schön editiert ist und den schwergewichtigen Untertitel Gedichte deutscher Sprache trägt und für mich jedenfalls allein schon optisch als Standardwerk daherkommt, soll nicht als literarischer Kanon verstanden werden. So schreiben Sie jedenfalls. Warum nicht?
Das kann man vielleicht schon an dem gewichtigen, wie Sie sagen, Untertitel festmachen. Der ist nämlich geflunkert. Das geht gar nicht um Gedichte in deutscher Sprache, sondern wir haben versucht, oder ich habe versucht, diese pragmatische Setzung, irgendwo mussten wir ja einen Cut machen, möglichst systematisch zu unterlaufen und eben auch andere Sprachen mit einzubeziehen, weil das Deutsche unterschiedliche Vorstufen hat, weil aktuelle deutsche Lyrik auch Einflüsse aus englischer oder anderer Lyrik bezieht. Das ist jetzt sozusagen das Muster, nach dem ich vorgegangen bin. Und dann zurück zur Frage nach dem Kanon. Kanone sind ja etwas, was nicht Menschen machen. Da täuscht man sich schnell, seit zum Beispiel Reich-Ranitzky gerne Kanones gemacht hat. Der hat es aber nur deshalb machen können, weil er eine Institution ist und eine Setzungsinstanz verkörpern konnte. Normalerweise können Sie und ich nicht uns auf die Straße stellen und sagen, das ist ein Kanon. Kanones werden gemacht von Menschen, die gemeinsam, kollektiv und unbewusst werten. Und insofern kann ich also gar keinen Kanon machen. Ich muss es nicht mal nicht wollen. Aber ich möchte auch nicht, und das sind Kanones eben, eine feste Liste der Besten sein. Denn das ist etwas, was ja ein Kanon auch ist, allerdings aufgrund von unbewussten Wertungsmechanismen in Gruppen. Eine feste Liste stellt still. Und eine feste Liste stellt nach Kriterien still, die meistens nicht so ganz transparent sind und die nach Mehrheitsentscheidungen gehen. Das ist nicht immer verkehrt, Mehrheitsentscheidungen haben viel Gutes an sich, aber in der Kunst führen die zu Verengungen. Und diese Verengungen wollte ich gerne vermeiden, weil die Machtmechanismen unterliegen. Und bestimmte Genres, bestimmte Themen, bestimmte Formsprache, bestimmte Zeiten auch werden ausgeklammert durch diese Wertungsmechanismen, die unbewusst auftreten. Und deshalb wollte ich möglichst vielstimmig sein. Und da schließt sich wieder der Bogen zurück zu den Sprachen. Ich wollte eben nicht nur in verschiedenen Nationalsprachen oder verschiedenen historischen Sprachen sammeln, sondern auch verschiedene Menschen, Stimmen und Sprachen zu Wort kommen lassen, um so etwas wie einen Kanon möglichst systematisch zu unterlaufen und wieder Türen aufzumachen, die schon lange zu sind. Einfach nur aufgrund von kollektiven Wertungsmechanismen.
Aber Frau Beers, ich glaube, Sie können der Kanonsetzung gar nicht entkommen. Also
nein,
selbst wenn das Sie das vermeiden oder unterlaufen wollen, eine so opulente Anthologie von fast 900 Seiten in dieser Ausstattung, in dieser Zusammenstellung hat automatisch natürlich den Geltungsanspruch, auch hier einen Kanon, vielleicht eine Art Gegenkanon hinzustellen mit dem Mut zur Abweichung von üblichen Auswahlkriterien. Und ich glaube, das ist hier auch sehr mutiger und auch provokativerweise geleistet worden. Ja. Und ich habe festgestellt, mit diesem Buch, mit dieser opulenten Anthologie darf man sich und muss man sich und soll man sich auch eine ziemlich lange Strecke auch beschäftigen. Und das kommt auch daher, und das ist ein erster riesiger Pluspunkt dieses Buches, weil man in dieser Anthologie im Unterschied zu vielen Vorgängeranthologien einfach eine ganze Menge neue, unbekannte, bislang noch nie oder fast kaum aufgetauchte Namen entdecken kann, mit denen man sich zu beschäftigen hat.
Ich frage jetzt mal die Autorin in der Runde. Wie wichtig ist es denn für Sie, Frau Dresner, in einer großen Gedichtanthologie vorzukommen, sei die nun kanonisch oder nicht?
Ich weiß nicht, ob ich das immer verfolge. Ich bemerke das ja eigentlich in der Regel nur, wenn ich vorkomme und mich jemand nach den Rechten fragt. Und dann freut man sich natürlich. Und ich freue mich in diesem Fall über dieses Buch ganz besonders, weil
indem Sie auch mit Gedichten vorkommen.
Kunst. Indem ich auch vorkomme, das ist jetzt aber nicht der Grund. Was mich besonders daran freut, ist, dass hier wirklich nochmal nachgedacht worden ist darüber, was man eigentlich mit so einer, ich nenne es jetzt mal einer Sammlung von Texten tut oder tun kann oder tun möchte. Und ich bin vorsichtig mit dem Wort Kanon und Kanonbildung, weil ich denke, in einem derartig umfangreichen Werk ist ein einzelnes Gedicht, ob das darin steht oder nicht, das macht für mich als Autorin nichts aus zu meiner Kanon- oder Kanonbildung. Ich würde es viel lieber eigentlich als ein großes Referenzwerk bezeichnen, das endlich wirklich dieses Feld der weiblichen Lyrik so sichtbar macht, in verschiedenen Zungen. Das gefällt mir auch, dass es eben nicht nur nationalsprachlich deutsch ist, und da kann man jetzt natürlich im Kleinen, könnten wir noch weiter diskutieren, was ist mit Dialektgedichten und so weiter, ja, wo ist die Grenze gezogen worden? Es gibt ja auch so viele Sprachen, die man immer nicht kann, aber das ist eben so. Der Ansatz ist sehr schön, dass die lateinische Dichtung damit drin ist, zum Beispiel, die so eine große Rolle gespielt hat, und ich finde auch sehr wichtig, dass die Gedichte aus der Nazizeit mit in diesem Band abgedruckt sind, in denen sich eben auch zeigt, wie Frauen in ihrer Dichtung oder in ihren Reimen zumindest sich der Ideologie angedient haben, weil da etwas Interessantes passiert. Abgesehen davon, dass ich die Texte nicht kannte und deswegen besonders spannend fand, passiert ja noch was viel Wichtigeres. Dieses Buch ist so intelligent aufgebaut und nicht ideologisch auf das Frauenthema fixiert, dass eben zum Beispiel anhand dieses Kapitels sehr deutlich wird, was in der männlichen Kanonbildung prinzipiell ausgelassen wird. Denn es ist ja nicht so, dass nur Frauen hymnische Unterstützungslieder für die Nationalsozialisten geschrieben hätten. Aber wo sind die eigentlich aus männlicher Feder in den Anthologien?
Also im großen Conradi findet man auch solche Beispiele von faschistischen Gedichten. Das ist aber eher die Ausnahme, ja.
Ich könnte sogar ergänzen, dass ich habe einige Anthologien ausgewertet, ein bisschen empirisch, die nur Autorinnen drucken. Und dort sind im Verhältnis zu gemischten Anthologien sogar Autorinnen mit zumindest NS-Vergangenheit oder Sympathien unterrepräsentiert. Das heißt, Autorinnen, die sich mit Frauenlyrik beschäftigen, die klammern das Thema noch stärker aus als Herausgeberinnen und Herausgeber von gemischten Anthologien. Und es hat damit zu tun, glaube ich, dass wenn man schon mal das Wort hat, als Herausgeberin und Frauen das Wort erteilen kann, dann möchte man nicht auch noch die dabei haben, sondern erst mal zeigen, wie Emanzipation an der Schnittstelle von politischer Emanzipation gegenüber totalitären Regimes und weibliche Emanzipation funktioniert und sich eben nicht noch den Schmuddelkram einkaufen. Ich verstehe die Bewegung, aber ich wollte dem auch etwas entgegensetzen, weil ich den Eindruck habe, das hat damit zu tun, Autorinnen auch ernst zu nehmen, wenn man sie eben auch als Täterinnen ernst nimmt.
Also für mich war eine der größten Überraschungen, als ich mich mit dem Buch beschäftigt habe, dass da vorne auf dem Cover steht, Frauen, dann kommt da so ein Vertikalstrich, Lyrik, ja. Und dann schaue ich in das Buch hinein, blätter nach vorne, nach hinten, in die Mitte und wieder nach vorne und stelle fest, ey Mann, das sind ja auch Autoren drin, ja. Und zwar in ganz bewusst gesetzten Kontrastsetzungen zu Gedichten von Autorinnen. Das ist erstmal für mich die große Verblüffung gewesen. Also der letzte Versuch, den ich unter so einem Geschlechtergesichtspunkt angeschaut habe, einer Anthologie, war auch im Reklamverlag von 1992, eine Weile her, Ulla Hahn, Stechäpfel, wo es hieß, es geht ja nicht darum, Gedichte von Frauen mit einem Geschlechtsbonus einer Quotenregelung in die Anthologien zu hieven. Das war ja so eine Kernaussage. Es handelte sich aber nur um Autorinnen, die da vorgestellt wurden. Jetzt haben wir hier ja eine vielfältige Brechung von Entwürfen von Frauenexistenz, die eben auch vorgestellt werden aus meiner Perspektive. Das macht die große Spannkraft, die große Spannung dieser Anthologie aus meiner Perspektive.
Sie hören SWR2 Forum zum Thema Weder Nische noch Kanon, neue Perspektiven für Lyrik von Frauen. Vielleicht blicken wir an dieser Stelle mal zurück. Welche Dichterinnen wurden in der Vergangenheit denn wie kanonisiert und mit welcher Lyrik sind sie dann in berühmte Gedichtsammlungen aufgenommen worden, Frau Beers? Das ist doch ganz entscheidend, um auch die Wirk- und Machtmechanismen zu begreifen, die vielleicht heute noch vorhanden sind.
Wenn Sie sagen in der Vergangenheit, dann könnten wir unterscheiden. Es gibt ein ganz großes empirisches Projekt von Hans Brahm, ganz tolle Zählungen hat er gemacht, da kann ich überhaupt nicht mithalten. Der hat herausgefunden, dass die, ich möchte sagen, einzige Autorin, die als kanonisch gelten kann und die überhaupt kanonisiert wird, Annette von Droste-Hülshoff ist. Das hängt aber damit zusammen, dass er sehr viele Anthologien ausgezählt hat und davon eben auch sehr viele aus dem 19. Jahrhundert waren. Ich wollte dem ein bisschen was entgegensetzen und auch unsere Zeit abbilden und habe deshalb den Schwerpunkt auch auf Anthologien aus dem 20. und 21. Jahrhundert gelegt und da verschiebt sich das Bild ein bisschen. Und da haben wir gerade schon kurz drüber geredet. Das sind drei Autorinnen, die heute als wirklich kanonisiert gelten können. Das sind weiterhin Droste Hülshoff, aber sie wurde sozusagen überholt von Ingeborg Bachmann und an dritter Stelle auf jeden Fall auch Else Lasker Schüler. Das sind die Autorinnen, nach denen man vielleicht auch in Schulklassen fragen könnte, wenn man das als Kanon-Kriterium wählen würde. Es gibt eine zweite Reihe und das ist die Generation von Kaschnitz, Eichinger und Domin, die auch kanonisiert werden und dann kommt lange nichts. Dann wird es divers und dann faltet sich das Feld sozusagen auf, dann gibt es nicht mehr viele Gemeinsamkeiten und es gibt eine Autorin aus dem Barock, nämlich Greifenberg und es gibt ansonsten keine weiteren Autorinnen, bei denen ich sagen könnte, die gelten in gleicher Weise als kanonisiert. Außer ein Gedicht, das möchte ich vielleicht noch erwähnen, das ist Nachtgebet von Luise Hensel. Das ist auch bei Hans Brahm ganz vorne mit dabei.
Und der, vielleicht muss man das ergänzen, 75.000 ja. Gedichte, das habe ich bei Ihnen gelernt, gezählt hat. Und das Interessante ist, dass in seiner letzten Hitliste, der hat das bis zu seinem Lebensende gemacht, dieses Anthologien durchzählen, erst an 63. Stelle eben das am häufigsten anthologisierte Gedicht einer Frau, nämlich Der Knabe im Moor von Annette von Droste Hülshoff vorkam. Unfassbar, an 63. Stelle. Man muss sich das mal vorstellen. Mich interessiert nicht nur, welche Namen da vorgekommen sind, an viel zu später Stelle, sondern auch, in welchen Nischen Lyrikerinnen literaturhistorisch agiert haben. Also in welche Themen, welche Genres sie besetzt haben. Frau Dresner, Sie haben vorhin schon bei Louis Glick gesagt, das ist ja oberflächlich betrachtet nahezu klassisch. Wir beginnen bei den Blümchen und dann entsteht aber ganz was anderes raus. Es gibt natürlich noch ganz andere Felder, zum Beispiel die geistliche Lyrik. Was gab es sonst noch für Themen, die tatsächlich von Frauen besetzt waren, weil man ihnen auch diese Nischen zugewiesen hat?
Ja, also wir haben jetzt ja schon zwei genannt. Dazu kommt dann natürlich noch das Liebesgedicht. Die Sehnsucht, romantisch oder nicht, nach einem Gegenüber, das wird eigentlich in der Regel doch auch als männlich verstanden. Melancholisches und Todessehnsucht dürfen damit sich auch verweben und verbunden sein. Das sind die drei Bereiche, die ich sehe. Ich möchte gerne noch was sagen zu den Diskussionen, die wir eben hatten. Zum einen, was heißt eben dann auch nochmal in der Einordnung Kanonisierung von Frauen, es war ein sehr interessantes Beispiel in Ihrem Nachwort, Frau Beers, dass 23 Goethe-Gedichte kanonisierter und bekannter sind als das erste kanonisierte Frauengedicht. Also das muss man sich sozusagen einfach mal richtig vorstellen und dann stellen Sie sich vor, Sie sind eine junge Lyrikerin und treten in diesen Gedichtraum ein. Ja, also dann haben Sie einfach einen riesen Felsbrocken der Tradition, den schleppen Sie mit, gegen den arbeiten Sie die ganze Zeit an.
Ich habe vorhin schon von Kontrastsetzungen, Klassen gesprochen. Das ist etwas, was mich an der Anthologie begeistert. Es gibt auch etwas, was mich weniger begeistert. Aber zuerst mal das, was mich begeistert. Da habe ich als Lieblingsbeispiel immer auf diese Kontrastsetzung, wenn Rolf-Dieter Brinkmann ein Liedchen, ein frivoles, obszönes Liedchen singt und plötzlich folgt darauf Hildegard Knef, für mich soll's rote Rosen regnen. Das ist die erste Lyrikanthologie, die ich kenne, in der sehr berechtigt Hildegard Knef einen Ort findet mit ihrem berühmtesten Lied.
Und überhaupt muss man vielleicht ergänzen, dass populäre Musik, der Chanson, aber auch der klassische Popsong darin vorkommen.
Und das fand ich für mich eigentlich die große Bereicherung, dass hier auch ein ziemlich erweiterter Lyrikbegriff ja zugrunde gelegt worden ist. Das fand ich einfach ganz großartig. Was mich weniger begeistert hat, da haben wir ja noch wenig dazu gesagt, das ist auch nach meiner Empfindung ja das, was mit Kanonsetzung auch zu tun hat, mit einer gewissen Herstellung von Deutungsmacht, nämlich in dem üppigen Nachwort die gendertheoretische Perspektive, die da eingenommen wird. Das sind oft Begriffe, ich bitte um Verzeihung, die mir bis heute fremd geblieben sind, wenn da von heterosexueller Matrix oder Heteronormativität die Rede ist, die es aufzuheben gilt, oder sozusagen auch das Dogma der Zweigeschlechtlichkeit, das es aufzuheben gilt. Das hat mich irritiert, hat mich ein bisschen befremdet. Und ich dachte dann, wo ist in diesem üppigen Nachwort, wo sind denn die Essentialien auch von Poesie zu finden, also von Diskussionen über Poesie, die Ästhetizität, die Klanglichkeit, die rhythmische Bewegung von Gedichten, die Herstellung von Sprachmagie, das ist zurückgetreten hinter dieser rigiden gendertheoretischen Betrachtung.
Das finde ich eine ganz wichtige Rückmeldung, gerade die Frage nach den Begrifflichkeiten. Denn was ganz wichtig ist, wenn wir möchten, dass sich an den Missständen, über die wir schon viel geredet haben, was ändert, dann müssen wir versuchen, das alles nicht in eine andere elitäre Nische zu verfrachten und damit alleine zu bleiben und bei Menschen auch irgendwie Ängste auszulösen. Ich hatte gehofft, dass die, zumindest was die Begrifflichkeiten angeht und die gängigen Argumentationsmuster, die nicht für alle Menschen gängig sind, dass das nicht zu so einem hermetischen Text wird, das Nachwort, und dass die Erklärungen immer gleich mitgeliefert werden. Die andere Frage finde ich auch wichtig und berechtigt. Wo ist eigentlich die ästhetische Qualität von Lyrik an dieser Stelle? Wo wird die denn besprochen? Und Sie haben recht, das war eine Beschränkung und es ist ein bisschen auch ungerecht, dass so eine Anthologie wie diese erstmal sich nur für ihren ersten Begriffsbestandteil, nämlich Frauen sozusagen, in eine Rechtfertigungsposition begeben muss, erstmal darüber 50 Seiten schreiben und nicht so sehr darüber schreiben, was eigentlich Lyrik ist, sondern das für gesetzt hält. Und da haben Sie recht, da würde ich gerne eigentlich am liebsten nur drüber reden, das ist ja auch mein Beruf. Was macht eigentlich Gedichte aus? Was gibt es da für historische Entwicklungen und wie kann man die gut beschreiben? Und das kommt tatsächlich etwas zu kurz, aber auch vielleicht einfach deshalb, weil ich mich erstmal um die Frauen kümmern musste und die Frage, was ist eine Frau? Wie können wir eigentlich den Begriff erstmal ernst nehmen und dann auch vielleicht vergessen in ferner Zukunft?
Ich finde doch noch mal spannend die prinzipielle Genderfrage, denn das ist ja schon auch der Kern unserer Diskussion hier, Frauen/Lyrik. Da muss man sich erstmal damit beschäftigen, wie man überhaupt dieses Frauenlabel verstehen möchte und wie viele Sternchen man dazu machen möchte. Ich hätte mir ein bisschen mehr davon an Ergebnissen im Nachwort gewünscht und würde da auch gerne nochmal rückfragen. Es gibt diese Gedichte aus männlicher Feder, wo aber ein weibliches Ich idealerweise zum Sprechen kommt und also eine weibliche Figura aufgerichtet wird, also angeblich erzählt uns, spricht uns dieses Gedicht eine Frau. Was war Ihr Eindruck denn aus dem, was Sie da gefunden haben? Also mich würde sozusagen so nochmal eine Bündelung des Ergebnisses interessieren. Ich sage mal meinen, vielleicht ist Ihre ganz anders. Selbst diese Frauen, die da angeblich sprechen, sind für mich häufig in keiner Weise unterschieden von den männlichen oder anders perspektivierten Gedichten dieser Autoren. Und es sind also irgendwie, wird dann irgendeine Munitionsarbeiterin spricht oder sowas. Es ist überhaupt nichts davon zu spüren, wer diese Frau ist oder was sie ausmacht. Sie ist in keiner Weise ein Individuum, sondern ist das reinste Objekt, das nur benutzt wird, um einen politischen Punkt zu illustrieren. Wie ist denn Ihr Eindruck gewesen aus der Sichtung? Sie haben dann ausgewählt, Sie haben einen größeren Überblick jetzt. Wie erscheinen denn die Frauen, wenn sie quasi selbst sprechen, angeblich aber Männer sie geschrieben haben?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und das Ergebnis, was Sie jetzt hier als Auswahl wahrnehmen, ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung repräsentativ. Wir müssen unterscheiden zwischen Texten, die zumindest seit der Autonomieästhetik, also ungefähr um 1800, Goethezeit sind andere Wörter, die vielleicht bekannter sind, die so funktionieren, dass ein Ich emphatisch über seine Gefühle spricht. Das entsteht in dieser Zeit auch in der Weise, in der wir heute noch immer es für den Kernbereich des Gedichts überhaupt halten. Auch wenn es ganz andere Gedichte gibt, wenn Sie heute Menschen auf der Straße fragen, ist das immer noch das, was Sie für Lyrik halten, ganz vielfach. Und da würden natürlich jetzt viele Leute sagen, naja, aber das sind halt Ichs. Die sind so offen, dass sie für alle Geschlechter offen sind. Und da kann ich gar nicht viel entgegensetzen, außer an bestimmten Punkten zeigen, naja, das sind aber schon Perspektiven auf die Welt, die auch gegendert sind. Die habe ich nicht mit reingenommen oder nur punktuell, um auch da mal einen Akzent zu setzen. Aber wenn ich ausgewiesene Rollenlyrik gefunden habe, und da können auch Texte aus der Perspektive von der Gottesmutter drin sein, dann sind es genau diese Erfahrungen, die man da machen kann. Das sind keine Ichs, das sind Typen. Und die Typen dienen dazu, eine bestimmte patriarchale Ordnung zu zeigen. Und das geht häufig ganz stark über Sexualität. Also wir finden Hirtinnen, Spinnerinnen, Kindsmörderinnen, Hexen, wir finden Huren und wir finden Mädchen. Das ist auch noch sozusagen der Kernbereich dessen. Ja. Und was die auszeichnet, ist eben, dass sie in irgendeiner Beziehung zu einem männlich gedachten Du stehen. Die warten auf den, die sind aus Versehen von dem geschwängert worden und müssen sich jetzt um das Problem mit dem Kind kümmern. Die sind von dem verlassen worden, die werden von dem bezahlt und so weiter. Das heißt, deren Berufswahl, wenn das dieser anachronistische Terminus da passt, ist absolut abhängig davon, was die Gesellschaft überhaupt ihnen für einen Platz zuweist. Und es ist wirklich interessant, dass ich fast keine Autoren gefunden habe, die sich interessieren für ein individualisiertes weibliches Ich irgendeines Berufs. Und aus dem Drama kennen wir das auch. Es gibt ganz große Dramen, die sich damit beschäftigen, was motiviert eigentlich diese historische Frau, etwas zu tun. Das passiert in der Lyrik nicht. Sie finden immer nur die Mädchen.
Ein ganz großes Themenfeld, da müssen wir jetzt tatsächlich noch drüber sprechen, Lyrik mit politischen Inhalten oder dezidiert feministischen Inhalten. Interessanterweise, wenn die diskutiert werden, oftmals natürlich von Männern, dann wird Politik und Ästhetik gegeneinander ausgespielt. Mhm. Das würde mich natürlich jetzt interessieren, Frau Dresner, Sie sozusagen an der Lyrischen Werkbank, ist das auch immer im Hinterkopf gewesen, dass da so eine Diskussion auf Sie zukommt, im Sinne von, bloß nicht zu politisch, zu feministisch werden, weil sonst werden die Gedichte auch als ästhetisch schwach abgetan.
Ich hoffe, dass das nicht mein Schreiben sozusagen bis in die Werkbank verfolgt. Das wäre ja einfach furchtbar, wenn man mit dem Kopf in der Rezeption quasi versuchen würde, seine Texte zu schreiben. Also die folgen schon anderen Kriterien, warum sie entstehen. Und ja, das ist ganz dezidiert so. Wonach Sie fragen, das passiert nicht an der Lyrischen Werkbank, sondern dann vielleicht irgendwann, wenn so ein Gedicht in einem Band steht oder man es irgendwo vorträgt und eine Diskussion beginnt. Und da habe ich das Gegenteil von Angst davor. Das finde ich gerade richtig. Denn man muss sich ja auch klar machen, ein anderer Vorwurf an die Lyrik und jetzt nicht nur gegen Frauen, sondern überhaupt gegen die Gattung, ist ja etwas, was dann jetzt zum Teil auch im Zusammenhang mit Louise Glück nochmal aufgetaucht ist. Ja, das sind eben diese Klischees aus dem 19. Jahrhundert. Frau Beers hat es eben angesprochen, Lyrik ist Innenausdruck. Ja, ein Ich spricht und es gießt seine Seele und sein Schmerz vor uns aus. Und ehrlich gesagt, wenn es so wäre, würde ich überhaupt kein Gedicht in meinem Leben lesen. Das finde ich einfach prinzipiell uninteressant. Und Lyrik ist etwas ganz anderes und sie ist in vielfacher Weise mit den zeitgenössischen Diskursen verbunden und sie ist in dieser Hinsicht allein schon deswegen auch in vielfacher Weise politisch. Auch ein Naturgedicht, Natur in Anführungszeichen, ist immens politisch. Allemal in diesen Tagen war es aber immer schon, weil darüber Identität verhandelt wird. Es sind also nicht nur Gedichte politisch, die jetzt einen feministischen Inhalt haben. Ich schreibe gerade ein Gedicht über meinen Bauch und über den Bauch als großartigen Ort und da weiß ich, dass sich so eine Diskussion anhängen wird und das ist toll, nicht weil es qua feministisch ist, sondern weil zum einen ein unterschätztes, aber vorhandenes Organ in seine weibliche Perspektive gerückt wird mit allen ambivalenten Gefühlen, die man dazu haben kann. Und zum anderen, weil es eben in unseren Diskurs gehört. Wir sind eine Gesellschaft, wir leben in Gesellschaften, die ja ständig verhandeln, was wir unter Mann, Frau, unter Hetero, Homo, Cis, XY und so weiter verstehen wollen. Und das ist ein sehr bekräftigender und im Augenblick doch auch mit der Möglichkeit von Befreiung verbundener Diskurs. Und damit hat Lyrik sehr viel zu tun, weil sie ihre Stärken da ausspielen kann. Sie kann kurz und pointiert sein, sie kann witzig sein und sie kann Erkenntnis und Bild und Gefühl miteinander vermitteln, um mal hier ein bisschen Ästhetik ins Spiel zu bringen.
Es ist ja so, wenn man feministische Ästhetik genannt hat oder Gedichte mit politischer Ambition, fällt ja sehr oft so eine Art Verdachtsformel, die Sie alle kennen, nämlich von der Gesinnungsästhetik. Ja, das ist dann gleich als abwertende Formel gemeint. Wenn man dieses Buch allerdings aufschlägt, ist ja das Schöne dabei, dass man eben äußerst unterschiedliche Selbstverortungen, ja, von Frauen oder von männlichen Autoren über Frauen hier liest. Und dann entdeckt man eben auch Autorinnen wie Elisa Mayer beispielsweise, über die man, glaube ich, gar keine biografischen Daten hat, wenn ich das richtig verstanden habe, die aber sozusagen in sehr prägnanter Weise erstmal darstellt, was vorhin Ulrike Dresner als ja patriarchal überschatteter Diskurs über Männer und Frauen bezeichnet hat.
Aber um zurückzukommen auf die Frage, ist politische Lyrik irgendwie per se nicht Teil dessen, was wir in Lyrik gut finden. Das sind eben genau diese Wertungsmechanismen, von denen ich schon viel gesprochen habe, die wir alle internalisiert haben. Das hängt damit zusammen, dass wir Lyrik insbesondere, aber auch Literatur, Hochliteratur, wenn wir wollen, für etwas gehalten, weil wir das so gelernt haben, was keinen Zweck haben soll. Nur sich selbst zum Zweck, wenn es irgend geht. Ästhetische Ziele verfolgen und so etwas wie belehren unterrichten, Glaubensthemen verhandeln, unterhalten, da geht es wieder um die Chansons zum Beispiel, aber eben auch politisch erziehen. Das sind Dinge, die man gerne aus dem Bereich dessen raus hätte, was wir für besonders gute Lyrik halten. Und deshalb wird die eben nicht in gleicher Weise wertgeschätzt, wenn sie deutlich ist. Und sie muss in bestimmten Situationen deutlich sein. Wenn man eine Revolution machen möchte und ein Gedicht dazu schreiben, sollte man ungefähr sagen, was man möchte. Sonst wird es schwierig. Und das wird dann aber eben nicht in gleicher Weise wertgeschätzt, weil es zu deutlich ist, weil es dann einen Zweck verfolgt. Und ich würde aber gerade in der Gegenwart, das gibt es aber immer wieder mal, sagen, dass es eine ganze Menge Texte gibt, die eben dann doch die Gratwanderung schaffen. Die es schaffen, die Qualitäten von Lyrik, die Frau Dresner gerade schon angesprochen hat, zu nutzen, zum Beispiel auch die Qualität, Fragen zu stellen, Dinge zu artikulieren, die man nicht so leicht verbalisieren kann, die sich eben über andere ästhetische Verfahren wie Klang oder Pointen artikulieren, diese Dinge auszusprechen, die fürs Politische unheimlich wichtig sind. Und ich glaube, dass Gegenwartsautorinnen und Autorinnen sogar sagen würden, die Lyrik hat eine Kraft, die wir gerade im Moment unheimlich dringend brauchen. Die ganze Welt ist voller Widersprüche. Wir kriegen das alles gar nicht mehr sortiert politisch. Und da schaffen es vielleicht Gedichte, nicht so plakativ zu sein. Das ist sozusagen das Gegenteil. Die schaffen es, politisch zu sein, indem sie nicht Parolen propagieren, sondern indem sie Fragen stellen, Brüche aufzeigen und die Qualitäten von Lyrik fürs Politische nutzen.
Ich finde es wichtig, dass jetzt nochmal so deutlich wird, wie stark eben die gesamte Lyrikrezeption immer noch in Deutschland unter diesem Aspekt der Genieästhetik steht, auf dieses schöne, nutzlose, freiheitliche und so weiter. Das heißt ja aber auch, die Jahrhunderte davor waren ja von ganz anderen Leitideen begleitet für Literatur, und das ist der alte lateinische Spruch, docere et delectare, also etwas lehren, etwas zeigen, eine Erkenntnis vermitteln, würde ich das gerne übersetzen, und erfreuen, also auch unterhalten. Und deswegen, ich finde in dieser Anthologie auch eben sehr, sehr schön, dass es so einen starken Vorspann, eine Vorzeit vor diesem 19. Jahrhundert und dieser Ästhetik gibt, in der dann die Frauen ja auch nochmal viel deutlicher, mächtiger, hörbar werden, als ausgerechnet im 19. Jahrhundert. Das ist kein Fehler in dieser Anthologie, sondern das zeichnet ja sehr schön ab, was literaturgeschichtlich passiert ist. Und als Frau habe ich ein Interesse daran, sozusagen an diese Tradition vor der Genieästhetik wieder anzuknüpfen, weil eben ein Genie immer per Definition schon als männlich erfunden, und es ist eine immense Einengung für die gesamte Gattung Lyrik. Mit dieser schönen Bewegung von eben, dass sich anders als die politische Lyrik, zum Beispiel jetzt in Deutschland in den 70er oder Ende 60er Jahre, die ja sehr viele Parolen benutzt hat, da hat sich einfach auch der Diskurs wirklich verändert. Und in einer Welt, in der wir medial ständig mit Wahrheiten, die keine sind, beschossen werden, ist es ja eigentlich sozusagen im Spiegel gerade die Möglichkeit, politisch zu sein, indem man, ich gehe jetzt nochmal auf Les Glück, weil sie das ständig macht, indem man immer wieder Fragen stellt und nicht eine Botschaft verkündet und keine feste Antwort gibt.
Ja, 1968 hieß es ja, Zwischentöne sind bloß Krampf im Klassenkampf. Also dem muss man natürlich widersprechen. Es kommt auf die Zwischentöne an. Ich würde, weil Frau Beers und Ulrike Dresner auch schon darauf hingewiesen haben, in dem Fall eher Günter Eich zitieren, ich optiere für die Frage, denn Antworten werden um uns herum mit Mengenrabatt abgegeben, die hat man massenweise, die Antworten. Der Lyrik sollte es vorbehalten sein, ja, die Fragen zu stellen und hartnäckig dabei zu bleiben.
Also die Zeiten sind gut für die Lyrik, ganz offensichtlich. Interessanterweise, auch das ist mir nochmal so klar geworden in dem großen Band, den Sie veröffentlicht haben, Frau Beers, dass die Gattung Lyrik ja als Ganzes auch oft als weibliches Genre wahrgenommen wird. Jetzt könnte man frotzeln und sagen, ja, bei den vergangenen Preisentscheidungen, siehe Elke Erb und siehe Louis Glück, könnte jetzt das Klischee bestätigt werden, Frau Beers?
Das ist ein Klischee, das von einem Paradox getragen wird eigentlich. Denn wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, dass innerhalb der Lyrik Frauen nur ganz bestimmte kleine Plätzchen, Nischen habe ich die genannt, einnehmen dürfen. Dann kann gleichzeitig nicht die ganze Gattung irgendwie weiblich sein. Das funktioniert also nicht. Trotzdem gibt es dieses Klischee, und das hängt damit zusammen, dass Menschen Ordnungssysteme mögen, weil die die Welt einfacher machen, und das ist auch gut so. Und deshalb zum Beispiel das Ordnungssystem der drei Gattungen sich ganz gut durchgesetzt hat. Wir haben also Drama, Lyrik und erzählende Texte. Und innerhalb dieser Ordnung, wenn wir die jetzt sortieren, müssen wir irgendwo ein Plätzchen finden, wo wir die Lyrik irgendwie mit Eigenschaften ausstatten. Und da haben wir gelernt, dass die Lyrik, Goethe sagt dazu, die enthusiastisch aufgeregte Gattung sei. Und Die anderen beiden heißen übrigens die klar Erzählende und die persönlich Handelnde. Das ist eine Definition von Goethe, die ganz gut zu dem passt, was heute immer noch relativ wirkmächtig ist. Und wenn man sich jetzt fragt, naja, wenn wir dieses Schema, dieses Ordnungsschema jetzt irgendwie auf das uns ebenso vertraute binäre Geschlechterschema übertragen, dann finden wir da nur einen Platz für die Frauen, nämlich bei den enthusiastisch Aufgeregten. Weil klar Erzählen, also Klarheit und Handlung, das sind Aktivität und Ratio, das sind Dinge, die eben in diesem Schema auch ganz klar männlich konnotiert sind. Und so kommt es, dass diese ganze Gattung, obwohl sie ja eigentlich nur für Frauen kleine Plätze bereithält, insgesamt als die weibliche gilt. Und was dazu kommt, ist, dass, weil sie schon die weibliche ist, ist sie sozusagen in vielen Dingen ökonomisch auch die am schlechtesten funktionierende. Also sie wird am schlechtesten bezahlt, die wird am wenigsten gelesen, die wird am wenigsten unterrichtet und so weiter in allen möglichen Währungen, die wir uns angucken können. Und das passt natürlich jetzt ganz gut dazu, dass das ausgerechnet die weibliche Gattung sein soll.
Und trotzdem glauben wir, dass sich das ändert. Vielleicht nehmen wir das als Schlusswort. Frau Beers, weder Nische noch Kanon, neue Perspektiven für Lyrik von Frauen. Das war das Thema in diesem SWR2-Forum und darüber haben diskutiert die Literaturwissenschaftlerin Anna Beers, die Schriftstellerin Ulrike Dresner und der Literaturkritiker Michael Braun. Am Mikrofon war Carsten Otte. Vielen Dank für das Gespräch.